Wir sind hier in der Urbesetzung. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist die Legende Onkel Pillow und wir wollen ein kleines bisschen euch das geben, womit wir eigentlich angefangen haben. Pillow und Nico unterhalten sich über Fußball und wahrscheinlich ist es eine Therapiesitzung. Bei mir ist sie nicht so ganz dramatisch wie bei dir und du hast ja auch noch einen Aspekt hier mit reingebracht, den werden wir nachher noch besprechen, der dir ja quasi so als erfahrener was wäre das? Wenn das jetzt so Trockentherapie wäre für die Leiden eines Fans, hast du ja quasi, ist so ein Neuer mit dem Raum, der noch nicht gar nicht weiß, dass er da hingehört. Ne? Aber da kommen wir später noch zu. Fangen wir doch mal erstmal damit an so und wir machen es mal so rum. Ich habe mir das nämlich überlegt, wenn wir One-on-One gehen, müssen wir mal ein bisschen neue Routinen reinbringen. Und die ist, sag mal, wie gefällt dir Werder Bremen gerade? Gar nicht Schalke 04. Ich will von dir auch was zu Werder Bremen hören. Was kriegst du mit?
Das ist tatsächlich relativ spärlich. Ich kann ja mal sagen, was kriege ich mit, ist vielleicht oder ich beantworte mal die Frage oder tue es, als hätte die Frage gestellt, was nehme ich wahr? Mhm. Mehr als ein paar Zusammenfassungen jetzt aus der laufenden Saison kann ich da echt nicht liefern. Aber ich nehme immer wieder, oder sagen wir so, ich nehme wahr, dass die ganz selten verlieren.
Mhm.
So? Mhm, dass da immer gut. irgendwie auch immer man dann nochmal ein Unentschieden dabei ist, im Zweifelsfall nochmal ein 2-2 oder ein 1-1 und dann irgendwie da in der 88. doch nochmal einer reinfällt und dann wird doch nicht verloren und so weiter und so fort. Den nehme ich mit oder den nehme ich wahr. Und was so auch dann mal in den Stimmen nach dem Spiel, wenn ich mal so eine Zusammenfassung gesehen habe, wahrnehmen ist, das scheint diese Saison eine sehr, sehr unangenehm zu spielende Truppe zu sein. So, das muss scheint mitunter auch mal weh zu tun, gegen die anzutreten, so, was ja irgendwie beides so Attribute sind, auf die ich mich committen kann, sollte ich ja grundsätzlich ganz gut finden als ehemaligen Verteidiger. Ja, und am Ende steht natürlich auch eine Tabellenposition, die jetzt natürlich auch nicht klein zu reden ist. Ne? So hätte vielleicht vor der Saison, auch wenn wir jetzt noch nicht am Ende der Spielzeit sind, aber irgendwie so ein Platz 9 mit, was sind das noch, 4 Punkte irgendwie auf so einen internationalen Platz hier auf Mainz, die ja irgendwie lustigerweise auch auf einer Tabellenregion unterwegs sind, jetzt schon zur Rückrunde, wo hätte man auch nicht mitgerechnet. Aber ich glaube, summa summarum steht man da, glaube ich, ganz gut da, wenn ich das mal so sagen darf.
Kann ich genauso zusammenfassen. Es ist für mich voll schön zu sehen, dass also die Sachen so wahrgenommen werden. Bremen hat nur 6 von 19 Spielen verloren. Das ist mir gestern beim Blick auf die Tabelle aufgefallen. Da war ich richtig überrascht. Am Ende des Tages, wenn du im Keller liest, sind es halt so 10, 11 von 19. Das fühlt sich schon schmerzhaft an, aber 6 ist super. Und auf der anderen Seite sind sie aber in der
Tabelle. RB Leipzig hat 5 verloren, ne?
Ja. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch, und das ist das Absurde, mit Platz 9 und dem, was eigentlich relativ weit gerade hinter meiner Erwartung zurück. Und das ist total verrückt. In Dortmund. Wäre Schahin noch auf der Bank gewesen, hätte ich gesagt, wir gewinnen. So wird es ein Unentschieden. Holen sie sich nach 0-2. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie unzufriedenstellend an, weil sie in Überzahl waren. Und davor, Augsburg und Heidenheim zu Hause, habe ich mir beide angeguckt und bin sauer wegen einem Punkt von 6 möglichen. Und wenn du ein bisschen mehr geholt hättest, wenn du 7 statt 2 geholt hättest, dann rechne dir mal auf deiner Tabelle aus, wo Werder Bremen dann gewesen wäre. Und dann wäre es noch eine krassere Saison. Aber so fühlt es sich trotzdem insgesamt wie guter Fußball und wie eine gute Saison an. Und ich bin auch deswegen auch weniger therapiewürdig gerade, weil es hinzu, also ich ärgere mich, ein 10. Platz wird mich gerade sehr ärgern. Und du weißt selber, wir haben ja auch schon Zeiten gehabt, wo ich für den 10. Platz sofort mein Handy verkauft hätte. Deswegen, dass die gut aus Plus, dass die Truppe und der Trainer alle, wie du es auch beschreibst, in sich geschlossen sind. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich spiele das Ganze zurück. Frage müsstest du mir jetzt stellen, aber Nico, wie siehst du eigentlich Schalke 04 gerade? Und da kann ich dir was am Wochenende erzählen, was mich erschrocken hat. Pass auf. Sag mal. Ich gucke auf die, ich gucke mir das, ich glaube, die Zusammenfassung an und dann erfahre ich, dass Schalke 04 den besten Sturm Deutschlands hat. Und ich gucke dann auf die Tabelle. Ja, in der Bundesliga gibt's das auch nicht. Dadurch, dass Mammut weg ist, gibt's das auch nicht mehr. Und ich dachte mir so, ich gucke auf die Tabelle und denke mir, die sind 13. in der Tabelle, im absoluten Niemandsland. Du kannst dir die Scheiße schönreden, ob sie vielleicht doch nochmal oben ranrücken. Glaubt eh keiner dran. Schalke 04 ist eigentlich abgehakt für die Saison. Und dann kommen solche Fakten wie, das ist einfach der fucking beste Sturm der Liga. Da war ich schon so, aha. Und ein bisschen aufgrund von deinen Ausführungen war ich ja schon so auf dem Modus, ja, mal gucken. Sind nur noch so und so viele Punkte. Ich glaube, das ist ein Tick zu weit weg, aber die werden schon noch Leuten ärgern und wehtun und die ärgern und sowas. Das Schalke 04 wird noch eine Rolle in der zweiten Liga spielen. Nimmt mir sonst so keiner ab, aber von dir geleitet. Und mit den Fakten denke ich mir dann doch, ja, stimmt. Liegt alles gar nicht so weit weg. Also ich habe das Gefühl, Schalke ist auch im Vergleich zu den letzten Jahren viel, viel besser konstituiert als in den letzten Jahren, obwohl die genauso beschissen dastehen.
Ja, also wir schleppen halt, also unterschreibe ich grundsätzlich, ne? Jetzt haben wir einleitend von Therapie gesprochen. Also bei mir ist da gerade auch nicht viel Therapiebedarf, ne? Ja, also du schleppst natürlich irgendwie die Hypothek aus den ersten zwei Dritteln der Hinrunde, schleppst du natürlich mit dir mit und das wird sich jetzt für den Rest der Saison auch nicht mehr ändern. Aber gibt halt mehrere solcher Fakten, ne? Wir haben den besten Sturm sogar aus beiden deutschen Ligen. Also zweite Liga war mir bewusst. Der Torschützenkönig spielt bei uns, also der aktuell Führende in der Torschützenliste, Musa Silla, spielt bei uns. Das ist auch lustig, ne? Der macht 13 Tore, einen mehr als Kollege Tsivtsivadze. Der ist ja jetzt aber mittlerweile nicht mehr beim KSC, sondern ist in Heidenheim angedockt, ne? Also da wird er ja auch noch weiter Tore erzielen, aber das läuft nicht mehr in die Zweitligastatistik ein. Aber Musa Silla ist irgendwie so ein Phänomen, ne? Der macht da irgendwie 13 Buden, ohne jemals an einem der bisherigen, ich weiß gar nicht, 19 Saisonspiele großartig teilgenommen zu haben, so fußballerisch oder so, ne? Also der, und ich unterstelle dem auch bei zwei Drittel seiner Tore, dass der, also wenn der die macht, der wollte die eigentlich, hatte der was anderes vor, aber das Ding geht dann trotzdem immer irgendwie rein, was dann vielleicht am Ende auch eine Qualität ist. Ja, Karaman, ja eh jetzt irgendwie, seitdem der damals seine ersten Liga den Ausgleich kurz vor Ende gegen Borussia Dortmund gemacht hat, ist das eh ein anderer Fußballer als noch zuvor. Aber wir haben zum Beispiel auch seit, und jetzt lass mich nicht lügen, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Spielen halt nicht mehr verloren. Ne? Auch wenn wir irgendwie zwei, aus meiner Sicht, vermeidbare Unentschieden drin hätten, aber auch das zeigt ja einen deutlichen Aufwärtstrend aus. Du hast, ne, musste ich vorhin schon, als ich dann vorhin noch mit dem Hund war und gedacht habe, worüber sprechen wir denn heute? Der ewige Marcin Kaminski, ne? Mhm. Also der ist jetzt am langen Ende wieder, der da hinten zusammen mit dem Ron Schallenberg, der eigentlich gar kein ausgebildeter Innenverteidiger ist, mittlerweile eine richtig, richtig stabile Innenverteidigung bildet, ne? Was ja absurd ist, ne? Also das ist 3 Monate her, wenn du den da auf den Platz gestellt hast, dann musstest du Angst haben, dass er sich bei den ganzen Fehlern, die er macht, auch noch irgendwie verletzt oder sowas. Also das sah alles so unbeholfen aus und dann ja, und stellst du da halt ein paar Sachen um, änderst nochmal so ein bisschen die Spielidee oder vielleicht ein bisschen ketzerisch formuliert, entwickelst endlich mal eine Spielidee, die dann hauptsächlich auch in der Offensive liegt und ja, die bietet immer das Risiko, deswegen werden wir auch wahrscheinlich wenige Spiele nur zu Null machen, da gehe ich ehrlich gesagt von aus. Die Art zu spielen bietet immer die Möglichkeit auf Konter und lange Bälle hinter die Innenverteidigung und da sind dann sowohl Kaminski als auch Schallenberg dann halt nicht die schnellsten. Aber wenn du pro Spiel irgendwie in den letzten 5 Spielen 12 oder 13 Hütten oder so gemacht, ne, ja, dann kannst du halt hinten auch mal einen erlauben im Zweifelsfall. Ne? Von daher, Uli Hoeneß hat uns damals gelernt, der Trend ist ja fremd, das sieht gut aus, das sieht auch jetzt nach 2 Spielen in die Rückrunde rein gefestigt aus. Wenn da auch mal ein Gegentor fällt, das irgendwie, da zerrüttet dann nichts in der Mannschaft, da geht halt zum Anschlusspunkt und dann wird von da aus weitergespielt und ganz nebenbei ist das offensiv dann mitunter für einen Zweitligaverein auch ganz ansehnlicher offensiver Fußball, ne? Also das sind alles Sachen, die ihr nicht wegdiskutieren kannst und du sagst, also ich werde das jetzt nicht aussprechen, das verbietet sich, glaube ich, als Schalker-Fan aus der Erfahrung raus, aber du sprichst das aus, Woche für Woche der Kollege Matuschka auf Sky und andere Menschen, die sich da Experten schimpfen, sprechen das aus. In der zweiten Liga ist alles möglich. Ist durchaus vorstellbar, dass Schalke da ganz oben nochmal angreift. Aber halt auch nicht, da spricht halt die A, die Schalker Erfahrung und B, halt auch die Vernunft in der zweiten Liga, finde ich. Du kannst jetzt schwer davon ausgehen, dass jetzt irgendwie so eine 6-7 Spiele Siegesserie gestartet wird oder so in Liga 2. Da siehst du ja, du fährst im ersten Spieltag Rückrunde, fährst du zum Tabellenvorletzten in Braunschweig bei -2 Grad, unangenehm, ekelhaft. Ja, da verpennst du halt mal die erste Halbzeit so ein bisschen und in der zweiten wirst du dann wach, kommst dann auch zu 2 großen Torchancen, aber dann macht der Karaman den im Zweifelsfall halt einmal nicht. Dann gehst du nur mit einem Punkt nach Hause. Und um da jetzt wirklich die ganz große Aufholjagd zu starten, ich glaube, da müsste schon echt ganz, ganz viel zusammenkommen. Gewisse Schlüsselspieler, vor allem auch von Verletzungen verschont bleiben und so weiter und so fort. Und das sind ja Faktoren, die du nicht immer alle so beeinflussen kannst. Ja. Aber du, ich...
Guck mal.
Also ich bin total guter Dinge gerade, dass wir echt eine coole Rückrunde sehen werden mit wahrscheinlich einigen Spielen mehr, die wir gewinnen werden, als dass wir sie verlieren werden. Und ja, wenn wir dann irgendwo da im oberen Tabellendrittel, würde ich jetzt mal sagen, abschließen würden, das war ja irgendwie so die Zielsetzung vor der Saison, uns weiterhin auf bestimmten Positionen gut verstärken. Der Case von Wonderen dann anscheinend doch der Harry Potter mit dem Zauberstick ist, ja, dann schauen wir mal, was nächste Saison dann geht. Ne? Aber ja, auch
genau
hier
das. Spiel zu Spiel. Ja, genau, muss ich ja gleich mit rein, weil, guck mal, was ist denn das, was Schalke jetzt gerade am wichtigsten ist? Dass endlich mal ein Trainer da ist, der offensichtlich versteht, wie du mit dem Material, das da rumläuft, das machen kann. Dann hoffentlich nicht eine Truppe kriegt, die auch noch ein bisschen bleibt und die nicht im Winter wieder, im Sommer wieder komplett auseinandergeflippt wird. Anderes Thema. Wissen wir nicht, aber zumindest offensichtlich ein Fundament gießt, auf dem du arbeiten kannst. Dass die zweite Liga total absurd ist, ist auch klar. Wenn man dann aber mal reinguckt, dann ist schon, also ich würde sagen, mit HSV und Köln 34 Punkten vorne, das wird jetzt schwer in den verbleibenden, auch für die beiden 15 Spielen, 10 Punkte auf die beiden aufzuholen. Das ist schon eine Menge Holz. Muss er halt im Prinzip 4 Spiele mehr gewinnen als Köln und HSV. Ja. Glaub ich nicht. Und dann sind wir aber bei dem anderen Faktor, ob jetzt Magdeburg und FCK und Hannover mit also hier 8 und 7 Punkten. Es ist absurd, sich darüber Gedanken zu machen. Und die Tatsache, dass man sich die Gedanken macht, ist aber das größte Geschenk, was Schalke nicht haben kann. Denn das ist andersrum. Um wieder zu Bremen zu kommen, auch das, was ich bei dir höre, die Tatsache, wie du darüber sprichst und was du da Gedanken für hast, ich finde, da steckt einfach so viel. Was ist denn das, was ich als Werder Bremen haben möchte in den nächsten Jahren? Will ich jetzt schnell irgendwie einen Erfolg oder möchte ich ein Fundament haben, auf dem ich weiß, dass ich die nächsten Jahre arbeiten kann?
Ja. Genau, da ist die Schlussfolgerung daraus. Also selbst wenn das jetzt irgendwie wie durch ein Wunder passieren sollte und Schalke steigt diese Saison auf, dann ist es nächste Saison genau das, was du gerade gesagt hast. Wieder der pure Überlebenskampf und das pure nur nicht absteigen, Hauptsache nicht absteigen. Und aus meiner Sicht ist davon auszugehen, dass wenn so Musa Sila jetzt irgendwie so weitermacht, dann sagen wir mal, der bleibt jetzt verletzungsfrei und kommt nicht der Performance-Einbruch schlechthin, dann wird er mit 20 plus Tore aus der Saison wahrscheinlich rausgehen, dann wird da im Sommer irgendwer 7, 8, 9, 10 Millionen für bezahlen oder so. Ne? Und dann musste, das war ja auch ist Teil der Strategie, da irgendwie so Kader, Marktwertsteigerung und dann Plus machen. Aber dann musst du solche Deals dann auch annehmen. Also ist nochmal eine ganz andere Frage, gebe ich dir recht, ob das überhaupt gesund wäre, wenn Schalke jetzt wie durch ein Wunder die Saison aufsteigen sollte. Muss aber auch gar nicht. Ne? Also das war von vornherein die Ansage vor der Saison war, innerhalb der nächsten 2, 3 Saisons, wir müssen ein Fundament schaffen, was dann auch, wie du gesagt hast, nach einem Aufstieg dann in Liga 1 mal standhalten kann. Wir holen gerade, wünschte ich würde ihn kennen, aber wir stehen gerade wohl wieder kurz vor einer Verpflichtung von einem senegalesischen Stürmer aus der zweiten französischen Liga. Jetzt haben wir mit Moussa Sila den Topscorer von letzter Saison geholt. Jetzt holen wir uns gerade noch den Topscorer von der aktuell laufenden Saison. Komme jetzt gerade nicht mehr auf seinen Namen. Mein erster Gedanke wieder war, also wir haben Sila, Karaman, Emil Heulund, Peter Remmert. Das sind schon 4, die im Zweifel 2 Mittelstürmer spielen können. Brauchen wir da jetzt wirklich nur den 5., anstatt vielleicht nicht doch nochmal was für die Innenverteidigung zu tun? Bleibe ich auch bei. Aber wenn du mal überlegst, hier Kollege Heulund ist sehr verletzungsanfällig, ist jetzt gerade schon wieder verletzt. Sila könnte gut sein, dass er im Sommer weg ist. Wenn du dir da jetzt schon mal vielleicht einen reinholst, den er dann jetzt schon mal ein bisschen aufbauen kannst und ranführen kannst, der dann nächste Saison vielleicht nahtlos übernehmen könnte, auch nicht verkehrt. Ja, aber also ganz lange jetzt wieder geredet, kurze Message, the trend is your friend, sieht gut aus und ich freue mich sehr auf Samstag 20:30 zu Hause gegen Magdeburg, hier haben wir weg. Also du merkst so ein bisschen, je mehr die mit uns Fußball spielen wollen, desto fester werden die weggehauen in den letzten Wochen. Ne? So von daher, lass mal kommen.
Ja, und das ist, glaube ich, das Schönste daran, nachdem auch durch die Reise, durch dieses Format hier, ne, nach diesen Jahren voller Frust, dass wir auf einmal jetzt mal nach 5 Jahren in einer Situation kommen, wo sich das zweite Mal mit dem einen Aufstiegsjahr, aber insgesamt mal wieder ein bisschen nach Fundament anfühlt. Ich glaube, das ist auch das, was am meisten geht. Und ich bleib dabei, dass ich es nicht bei Bremen gerade habe und sehe, ist eine schön, schöne Tabellensituation. Aber was für mich viel wichtiger und spannender ist, ist wirklich die Tatsache, dass die kontinuierlich immer weitermachen. Und es auch dann ein Lob ist, wenn, und das ist ja auch so ein Thema, wenn Borussia Dortmund und der Krise, in der sie sich gerade befinden, halt offensichtlich irgendwo auch jemand wie Ole Werner auf der Platte hat, vielleicht die Rettung für Borussia Dortmund zu sein. Was mich freut, weil, ne, ich halte Ole Werner für einen überragenden Trainer, was aber auch zeigt, in welcher Situation sich Borussia Dortmund befindet. Und das ist ja so ein bisschen, ne, Teaser, so ein bisschen Steilvorlage für deine Gedanken und dein liebgemeinter Gruß an jeden Dortmund-Fan da draußen, ne?
Ah, also ja, so ein bisschen Schadenfreude ist ja natürlich mit drin, ne? Aber ich nehme es auch mal vorweg, hatte ich auch gerade, als wir vorher schon gesprochen haben, schon mal erwähnt. Also ich würde mir jetzt nicht freuen, wenn Borussia Dortmund einen ähnlichen Weg einschlägt wie Schalke und wir die irgendwann in ein paar Saisons auch in der zweiten Liga wiederfinden. Nein, der ist es nicht. Also beide Vereine gehören in Liga 1 mit einem vernünftigen Derby und gut ist. So. Da habe ich auch damals schon immer gesagt, ne? Borussia Dortmund kann von mir aus jede Saison ganz, ganz hart um den Abstieg kämpfen, ja, aber dann doch auf der letzten Rille immer drin bleiben, so. Aber ist ja kein Verein, der in der zweiten Liga gehört, genauso wenig wie Schalke, Hamburg und weitere Konsorten, die wir da rumschwirren haben. Aber ich stelle fest, so subjektiv, wie ich das, Entschuldigung, so subjektiv, so objektiv, wie ich das als Schalker beurteilen kann, obwohl so subjektiv war, glaube ich, schon so objektiv,
Ja,
wie ich
genau.
das als Schalker beurteilen kann. Ich stelle gewisse Parallelen fest. So, die These schmeiße ich jetzt mal im Raum. Und die Parallelen zwischen Borussia Dortmund heute und Schalke vor, weiß nicht, 6, 7, vielleicht 8 Jahren, die würde ich einfach gerne mal zu Trage bringen jetzt hier in der Runde. Das fängt mal an bei, womit fange ich denn an? Also das Akuteste ist, glaube ich, Anspruch, eigener Anspruch, wo man sich in Tabellensituationen zu befinden hat und was so die Saisonziele sind und dem, was der Kader wirklich imstande ist zu leisten, geht wie eine Schere auseinander.
100%.
So, erste Parallele zu Schalke. Zweite, ne, also die Hand aufs Herz, mit der man, der Truppe, die sie heute haben, ist Platz 10 tatsächlich vielleicht ein wenig Unterperformance, aber die haben da oben in den Top 2, Top 3, vielleicht sogar nicht mal in den Top 4 was zu suchen. Meine Meinung, so, der aktuelle Kader. Zweite Parallele. Die haben jetzt schon mehrere Transferperioden in Folge krasse Ablösesummen ausgegeben für Spieler, wo eigentlich jeder von vornherein wusste, das sind alles Bundesligaspieler, vielleicht auch gute Bundesliga, aber für den Anspruch, da oben mal wieder Meister werden und regelmäßig Champions League spielen, sind diese Spieler nicht gut genug, sind nicht konstant gut genug. Kann ich dir, so, wo haben wir hier den Kader? Also mein Musterbeispiel ist, und der ist jetzt auch schon ein bisschen länger da, mit dem hat das, glaube ich, auch so ein bisschen angefangen, Julian Brandt. Julian Brandt ist für mich das Musterbeispiel von einem überschätzten Fußballer. Ja, an seinem besten Tag, und den hat er vielleicht so 3, 4, wenn hochkommt, 5 Mal pro Saison, entscheidet der ein Spiel auch mal alleine. So ähnlich wie Julian Draxler, ich weiß nicht, ob er am Vornamen liegt, aber auf eine gesamte Saison gesehen ist das kein oberster Regalfußballer. Der verdient aber oberster Regalgehalt und hat oberste Regalablösesumme gekostet. Geht weiter mit Emre Can. Emre Can, selbe Kategorie. Pascal Groß, will ich echt nichts Böses und ich weiß nicht, wie hoch da die Ablösesumme war, aber auch irgendwie, also das ist ja nichts. Marcel Sabitzer, auch so ein Paradebeispiel dafür. So, das
Wenn sie
ist
bei
ein
Ihnen
Spieler, der bei,
Matcher.
ja, ja, Matcher, oh mein Gott, Matcher, der ist ja nicht, der hat ja nicht mal gute Tage dazwischendurch. Der ist ja immer eine Wurst. So, machen wir uns nichts vor, der ist ja immer eine Wurst. Wenn sie bei Ini, finde ich mag den, ja, aber so für ganz oberste, oben Regal, hast du wahrscheinlich recht. Einzige Ausnahme, eigentlich, wir könnten den ganzen Kader so weitermachen. Einzige Ausnahme, Jamie Gittens.
Und Gregor
Jamie Gittens
Kobel.
ist der einzige. Ja, fair enough. Kobel ist auch mit drin. Wen haben wir denn hier noch? Ja, über den hier diese ganzen Kuotos und Filippo Manes und so, obwohl, ne, den meine ich gar nicht. Salih Özcan, oh mein Gott, Salih Özcan, für wie viel Geld ist der gekommen? Der ist, glaube ich, den haben sie mittlerweile in der Wolfsburg oder sowas ausgeliehen, ne? Alter, auch für ganz, ganz viel Ablöse gekommen und wusste sofort, Alter, das sind doch nicht die Spieler. Also wir kommen hier von Aubameyang, Erling Haaland und solche Kaliber, ne? Da kommen die her. Und jetzt haben wir hier nichts gegen Serhou Guirassy, ne? Also der macht schon sein Ding, aber Hand aufs Herz, so oberste Regal ist der halt auch nicht, ne? Und dann musst du irgendwie dich damit abfinden, dass dieser Kader, so wie er zusammengestellt ist, halt einfach relativ wenig mit den Ambitionen zu tun hat, die da im Verein nach wie vor vorherrschen. So. Hier, wie hieß er, den haben sie jetzt gerade glücklicherweise für die noch für ordentlich Geld losgekriegt, hier den Holländer.
Malen.
Daniel Malen, auch so ein Paradebeispiel dafür. Ne? Mhm. Punktuell immer mal wieder überragende Auftritte, aber schmeißt den 10 Spiele 90 Minuten in auf dem Feld, das reicht halt einfach nicht. Riesenparallele zu Schalke aus meiner Sicht. Um nur mal ein paar aufzuzählen. Sebastian Rudi. So, Sebastian Rudi ist der Schalke Julian Brandt, Digga. Sebastian Rudi, obwohl der hat nicht mal da tue ich Julian Brandt unrecht, ne? Also Sebastian Rudi war nochmal eine ganz eigene Qualität. Aber da waren so viele dabei. Johannes Geis, Franco Di Santo und wie sie alle heißen, das war alles rausgepulverte Kohle. Durchaus Bundesliga-Niveau hatte, aber niemals gereicht hat für die Ansprüche, die damals da auf Schalke herrschten. Dritte Parallele. Die verbrennen ein Trainer nach dem anderen, seitdem Klopp weg ist. Ein Trainer nach dem anderen. Und am Anfang waren es erst so die neuen Kracher, die neuen Klopps werden sollen, hier Peter Bosch und wie sie alle hießen und so. Jetzt die letzten Kandidaten waren noch alles, ich will so Erdin Terzic und auch jetzt Nuri Sahin, nicht, obwohl Nuri Sahin hat seine Cousine geheiratet, da kann ich von mir aus auch zu nahe treten, ist mir scheißegal. Da sind noch Maskottchens. Da weiß doch vorher jeder, natürlich sagst du dann als Fan und als neutraler Beobachter und vielleicht ist er Schalker, ja, der verdient ja seine Chance, wie jeder andere, aber der Digga, das war doch abzusehen. Dass wenn er dann eine Maskottchen durch das andere austauscht, dass das nicht reichen wird. Obwohl ich die Hauptschuld, muss ich auch fairerweise dazu sagen, die Hauptschuld für die aktuelle sportliche Situation nicht bei den vergangenen Trainern, sondern innerhalb der Mannschaft selbst und in deren Zusammenstellung irgendwie sehe. Und jetzt ist der heißeste Kandidat, den sie gerade handeln, ist Niko Kovac. Ja, das ist dieselbe Kategorie. Das ist dieselbe Kategorie. Niko Kovac, tut mir leid, aber der hat noch nichts gerissen als Trainer. Und dann kommen sie mit so einem Ding, ja, da wollen wir jetzt den bis Ende der Saison und danach kommt die große Lösung. Ja, die große Lösung. Und Niko Kovac hat ihn übrigens, was man so hört, einen Vogel gezeigt. Was meint ihr denn? Was ihr meint? Ich jetzt hier für euch die Kohlen aus dem Feuer holen und dann verabschiede ich mich im Sommer. Also heißt, der Trainerverschleiß und auch die Auswahl der Trainer, Parallele zu Schalke, ja, wie sie alle hießen, nicht Markus Distel, wie sie, Markus Weinz hier, André Breitenreiter, dann in der etwas jüngeren Vergangenheit, wie hieß der nochmal, der jetzt bei Sky da die Taktikanalysen macht? Manuel Baum, hieß der so? Baum? Manuel Baum, ne?
Ich kann mich selber nicht mal mehr an die ganzen Trainer bei Schalke erinnern,
überragend. Ja, so halt, ne? So. Also so ein Totalausfall à la Christian Groß, der nach 4 Wochen immer noch nicht wusste, wie die Spieler heißen, haben sie jetzt noch nicht gehabt, ne? Aber das kommt auch erst, das ist die letzte Phase von Untergang, ne? Also das kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt. So, heißt, wir haben 3 Parallelen. Ich habe noch mehr, lass mich mal kurz überlegen. Trainerverschleiß, Mannschaftszusammenstellung. Ach so, 4. Parallele. Watz gehört bald auf. Parallele zu Clemens Tönnies. Wenn auch unter anderem Begleitumständen, ne, also der Watzke aufhört, trotzdem ist er dann weg und hinterlässt eine riesen Lücke. Der war mir wahrscheinlich aus meinem Naturell als Schalker raus nie besonders sympathisch, aber der kennt sein Geschäft, der weiß, was er da macht. Das ist ein guter, ein richtig guter. Wenn der rausgeht, entsteht eine riesen Lücke, die du, und das ist jetzt kein Dortmund-spezifisches Thema, so eine riesen Lücke haben wir auch schon bei Bayern München gesehen, wenn die schließt du nie einfach so, ne? Und das ist halt eine, wenn du so eine Lücke schließen musst in einer sportlich gesattelten und gefestigten Situation. Wenn du aber gerade eh schon am Wanken bist, so ein angeschlagener Boxer, ja, dann wird das halt doppelt schwierig. 4. Parallele. 5. Parallele, guck mal, wie viel schon, Digga. 5. Parallele, du liest immer mehr, dass die sich da oben alle nicht mehr grün sind. Der Ricken nicht mit dem Watzke, der Sammer-Tunter, ich weiß gar nicht, was der Funktion da hat, der Tunter ist auch immer rum, dem haben sie es anscheinend verboten, irgendwie Interviews zu geben, weil er immer Scheiße erzählt. Und wahrscheinlich hat er recht mit dem, was er sagt, ne? Aber die wollen die halt da alle nicht hören. Kehl schwirrt da ja auch noch irgendwie mit rum oder so. Also die sind sich auch alle nicht mehr grün, anscheinend. Also, das sind jetzt schon 5 Parallelen, also quasi aus dem Lehrbuch eines großen Fußballvereins, wie leite ich den Downfall an, haben wir jetzt schon 5 von 7 Punkte abgehakt. So, dann die nächste Stufe ist dann halt Christian Groß und was dann da alles folgt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche denen das nicht, nochmal betone ich hier, aber ich sehe durchaus viele Parallelen. Und wenn ich Dortmunder war, würde ich langsam anfangen, mir Sorgen zu machen.
Ja, da gibt es ja so einen Punkt, den ich gerade nebenbei ein bisschen recherchiert habe, als ich mir den Kader angeguckt habe.
Kommt die 6. Parallele jetzt, pass auf.
Nee, die gehört zu einer von den vorherigen, aber jahrelang bei Borussia Dortmund, was den Kaderwert angeht, einfach die klare Nummer 2 in der Bundesliga. Was glaubst du, wo sind sie jetzt? Was ist den Kaderwert der Truppe 24, ja. 25 Antwortschritt?
Hinter Bayern, auf jeden Fall hinter Leverkusen, wahrscheinlich hinter Leipzig. Jetzt ja. Hinter Frankfurt?
Nee, aber trotzdem, ich finde auch vierter Platz für Dortmund ja. Schon eine ganz schöne Ansage.
Also aber das Geld, was die für diesen Kader ausgegeben haben, war ungleich größer als der, was er heute wert ist. Ne?
Und da sehe ich auch ganz viele Probleme. Ich sehe auch, dass ich bin bei ganz vielen Sachen, was die Truppe einfach nicht dazu zu gebrauchen ist, für das, was sie auch Malocha-mäßig in dieser Stadt machen müssen. Und dass sie, also es ging los, damit sie spielen gegen Bremen am Wochenende, dann ist Thulberg auf der Bank, dann hält Thulberg seine großen Reden, die mir ein bisschen Sorgen gemacht haben. Die Motivation, Schenkelklopfer, Arbeiter, Malocha-Sache. Und dann gucke ich mir die Truppe an, die erste FC aufgestellt ist, und ich sehe da halt einfach keinen. Von dem ich jetzt wirklich das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt einer, der richtig mit dem Messer zwischen den Zähnen versucht, Borussia Werder Bremen wegzugrätschen. Und das ist ein gefährliches Zeichen.
Weil auch, ne, ich meine, dann sind wir jetzt, wo ich jetzt hingehe, sind wir ein paar Schritte weiter. Sollten die mit dem Kader oder einem ähnlich zusammengestellten Kader, denken wir mal so, weil das ist jetzt nichts mehr, was diese oder nächste Saison passieren wird, glaube ich, das wäre zu vermessen, dazu behaupten. Aber wenn du irgendwann mal in die Situation geraten solltest, Abstiegskampf mit einem so zusammengestellten Kader, mit Spielern, die zum großen Teil den Anspruch an sich selbst haben, regelmäßig Champions League zu spielen, da oben um die Meisterschaft mitzuspielen, wenn die auf einmal, nächste Parallele zu Schalke, wenn die auf einmal im Abstiegskampf ankommen, wo ganz andere Attribute zählen, wo nichts mehr mit schönem Fußball spielen ist und großer, da geht es erstmal darum zu beißen, zu kämpfen, Scheiße zu fressen, mehr Kilometer zu machen als die anderen und. Da können die nicht mit umgehen. Konnten die auf Schalke auch nicht. Die ganzen Armin Ariz und Nabil Bentaleb und wie so, Nabil Bentaleb, den habe ich vorhin ganz vergessen, neben den ganzen Sebastian Rudi.
Auch
so ein Paradebeispiel. Ne? An seinem besten Tag, ich war mal in der Arena, als der gegen Manchester City, da waren wir sogar zusammen, da hat er gegen Manchester City in der Champions League, hat der Kevin De Bruyne dreimal getunnelt an der Mittellinie in einem Spiel. Dreimal, überragend. Vier Tage später hat er auswärts in Mainz gespielt, konntest du Dingens. Gott, bleib zu Hause, ist okay, brauchst gar nicht mitfahren, du hast eh keinen Bock und so, ne? Nein, aber wenn du mit solchen Mannschaften, und das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll den Spielern gegenüber, ne? So, wenn du Spieler hast, die, also, das sind ja keine Spieler, die per se, wo du, wenn du auf die Namen guckst, du denkst nicht an Abstiegskampf, du denkst an gute Bundesliga-Niveau, teilweise auch mal sehr gute Bundesliga-Niveau. Wenn die sich auf einmal im Abstiegskampf wiederfinden, das ist, vertrau mir, haben wir auf Schalke gesehen. Bei Schalke kam immer noch der Faktor dabei, jetzt hast du nicht mal mehr Fans mit dabei, so, das war halt auch nochmal zusätzliche Last, aber wenn du dann da einmal drin bist, das ist für so eine Truppe gar nicht einfach, da dann wieder rauszukommen. Das nur mal als Blick nach vorne, aber der ist ehrlich gesagt noch ein bisschen weit weg.
Ja, ich glaube, so weit wird es auch nicht gehen, dafür ist das Fundament zu groß, aber dass das Mannschaft im Mittelfeld immer wieder.
Ja, habe Schalke auch gesagt.
Ja, aber du, Schalke hat auch kein Geld, Dortmund hat Geld. Das ist dann am Ende noch der entscheidende Faktor. Wenn die wollen, können sie noch 15 Millionen für Spieler ausgeben und dann haben die mit den Regionen nicht so viel zu tun.
Ja, aber das konnten wir ja auch mal, Nico. Das konnten wir auch mal. Wir konnten
aber da hattet ihr schon 300 Millionen Miese.
Nee, hatten wir noch nicht. Nee. Ich bin davor noch. Die 300 Millionen Miese, das war dann nach auf Großauftritt Kollege Heidel. Aber wir haben uns das durchaus erlaubt, 18, 20 Millionen für Sebastian Rudi, Nabil Bentaleb und so auszugeben. Das haben wir gemacht. In der Situation waren wir auch mal. So, also da kannst du schon hinkommen. Ist noch ein Stück weit entfernt, müssen wir nicht drüber reden.
Ja, fair.
Aber unmöglich ist er nicht.
Lassen wir da mal so weit stehen im Raum. Fakt ist einfach, dass das große Fatale-Thema halt schon ist, dass sie eben nicht mehr nach Bayern gucken müssen, sondern mittlerweile sogar Gefahr laufen, dass ihnen Leipzig und Leverkusen den Rang schon dann längst abgelaufen haben, auch was die Philosophie und den Verein angeht und sowas. Also, ich meine, die Philosophie des ganzen Vereins angeht. Und dann kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, was bedeutet das denn, wenn Watzke geht? Das hast du ja selber schon angedeutet. Das ist ein riesengroßes Vakuum, das entsteht mit den ganzen anderen Falken,
die da rumlaufen. Absolut.
Also, ich gehe da voll mit, dass es spannend wird. Irgendwie kann man sich nicht vorstellen, dass dieser große Baum fällt, aber wer weiß. Ich sehe noch eine Sache, die ich gerade noch nachdenken wollte. Ja, genau. Dortmund laut Transfermarkt.de 450 Millionen Kaderwert. Stuttgart 334, Frankfurt 281. Da stehen sie hintereinander. Also die Unterschiede sind noch groß, aber Dortmund hat halt auch krass auch Leipzig verloren. Und das finde ich halt auch etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Ich gucke mir nebenbei die anderen Jahre nochmal an hier. Was glaubst du, wie geht das diese Saison für dich aus?
Außergewusst.
Ja.
Mir fehlt jetzt so ein bisschen, die Fantasie dafür, wie da jetzt mal unabhängig davon, wer der nächste Trainer wird. Also jetzt so eine Komplettrakete wird nicht kommen. Mhm. Werden sie nicht kriegen jetzt in der laufenden Saison. Wer weiß, ob sie die im Sommer überhaupt kriegen würden. Von daher jetzt, also das wird so ein Regal Kovac, denke ich mal sein. Ob es jetzt Nico Kovac selber ist oder irgendwas Vergleichbares, werden wir dann sehen. Guck mal, die haben letzte fünf Spiele, ein Sieg. Das war aber das fünfte von fünf Spielen. Danach drei Niederlagen in Folge und ein Unentschieden. Und in der Champions League haben sie, glaube ich, auch noch eingezogen gekriegt oder zumindest nicht gewonnen. Crazy. Also mir fehlt halt so ein bisschen die Fantasie über Champions League. Stuttgart 32 Punkte, Dortmund 26 Punkte. Ja, gut, sind 6 Punkte, das ist jetzt auch irgendwie nicht unaufholbar. Aber mir fehlt da ehrlich gesagt gerade noch so ein bisschen die Fantasie, dass sie diese Saison sich nochmal über die Bundesliga-Tabelle für die Champions League nächste Saison qualifizieren. Aber wir haben 5, ne? Wir haben 5 Dinger, ne? Vier gehen direkt und 4? Achso, ja, das war Sonderfaxe letztes Jahr wegen Leverkusen. Ja, okay.
Genau.
Wären aber auch 32 Punkte auf Platz 5 jetzt gewesen, war kein Unterschied. Also ist natürlich noch alles drin, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber siehst du ja, ne? Also kommt neuer Trainer, auch wenn das jetzt erstmal nur so ein Interims-Ding ist und ich habe das Spiel nicht live gesehen, auch nur eine Zusammenfassung, aber jetzt das große Aufbäumen und jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und so, das habe ich da noch nicht gesehen. Ne? Also mich würde zumindest nicht wundern, wenn Dortmund am Ende der Saison irgendwo zwischen Platz 6 und da, wo sie jetzt stehen, irgendwie abschließt.
Und das wäre schon
eine
riesengroße Nummer, ehrlich.
Ja, ist ein Riesenfund. Wollen wir drüber reden.
Also, bleiben wir dabei, Dortmund in der Krise. Überleg, ob ich mir eine scheiß Überleitung einfallen lassen kann. Aber ich glaube, da gibt es nichts. Schiedsrichter und VAR-Beweise, Videobeweis, auch seit Jahren in der Krise. Bist du eigentlich ein Typ, der das den Kram loswerden will oder feierst du das?
Bei den Videobeweis?
Ja.
Willst du mich verarschen?
Ja, komm, erzähl. Ich gehe doch hier nochmal rein. Ich baue doch nur ein bisschen Stimmung auf, um gleich ins Thema zu kommen. Überleitung.
Für Leute, falls man Zuhörer dabei ist, der die letzten 6 Jahre Golf gespielt hat und noch nicht zugehört hat.
So gut.
Für den einen, der jetzt dabei ist, ich habe mich hier sogar schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde lang mit Patrick Ittrich gefetzt über den Sinn und Unsinnigkeit des VRs. Ich brauche den nicht. Ich sag dir, wie es ist, ich brauche den nicht. Ja, also die Fakten sprechen ja da für sich, ne? Da müssen wir der Schiedsrichtergilde auch lassen. Die Anzahl der klaren Fehlentscheidungen wurden reduziert. Es liegt auf der einen Seite der Waage, das wiegt für mich aber nicht so schwer wie den ganzen Zip und Zap und das ganze Unverständnis und alles, was ein bisschen auf der Gefühlsebene und der emotionalen Ebene damit verbunden ist, das wiegt das nicht auf. Und deswegen, wenn mir jetzt einer sagen würde, ab nächsten Spieltag kein Videoschiedsrichter mehr, dann okay, kein Ding.
Jetzt wollen sie aber auf jeden Fall was verändern, denn es gibt ja Leute wie dich, die das da schon längst abgeschaltet haben, da keinen Bock mehr drauf haben, genervt davon sind. Und die wollen sie wieder einholen. Sie wollen wieder mehr Vertrauen schaffen. Sie wollen dafür sorgen, dass die Menschen ein kleines bisschen mehr mit dabei sind, wenn die Schiedsrichter ihre Entscheidung treffen. Denn bisher läuft es ja schon so ab, muss man sagen. Man sitzt im Stadion, dann passiert irgendwas, dann merkt man, okay, die machen da irgendwas, dann hält sich irgendeiner ans Ohr, dann wird es immer stiller. Irgendwann kommt auf dem Display eine Anzeige, dass da vielleicht irgendetwas nachgeprüft wird. Und am Ende gibt es irgendein Zeichen links oder rechts und dann war's das. Ich bin ja ein großer Freund des US-Sports und ich bin ja auch dort schon seit Beginn des Videobeweises eigentlich ein Verfechter dessen, dass ich gesagt habe, wenn ihr das hier machen wollt, gerechter machen, ein paar Sachen kriegt. Ich finde ja ein paar Ansätze darin ja grundsätzlich nicht falsch, weil ich sie, wie gesagt, aus dem US-Sport auch schon anders gelernt habe. Dann macht es doch genau wie dort und gibt dem Schiedsrichter ein Mikrofon, damit er erklären kann, was er da macht. Und es gibt auch in den USA immer wieder, jetzt gerade bei der NFL gab es eine Situation, Championship Games, Halbfinale, kurz vorm Super Bowl, Commanders gegen Eagles, ein Spieler der Commanders, es gibt ja abseits da auch, das heißt, wenn du dich zu schnell bewegst, springt zweimal über, weil die direkt an der Goal Line stehen, springt zweimal über seine D-Line rüber. Erste Mal Strafe, Penalty. Gibt ja keinen Penalty, weil du bist ja schon ganz nah dran. Zweites Mal wieder Penalty. Nimmt der Schiedsrichter das Mikro in die Hand, sagt natürlich, Commanders nochmal bla bla bla, 5-Yard-Penalties for Offside und sagt dann, es liegt im Ermessen des Schiedsrichters, darüber zu entscheiden, dass dies auch zu Punkten führen kann, wenn die verteidigende Mannschaft sich weiterhin so verhält oder irgendwie so eine Formulierung. Also die sachliche Formulierung von kann sein, dass das hier zu Strafpunkten führt, wenn die so weitermachen. Fand ich mega. Ist mein Ding. Hat auf jeden Fall dem ganzen Stadion auch ein anderes Gefühl gegeben und der Typ ist autoritär aufgetreten. Dann gab es nochmal ein Offside, das war nicht mehr Luwe, sondern jemand anders. Und dann gab es einen Touchdown und alles war gut. Ich glaube schon, wenn man, und ich weiß nicht, wie es dir ging, es gab auch über Jablonski, ist das, glaube ich, immer, den sie oft abgehört haben, also wo sie das auch transparent gezeigt haben. Diese Kommunikation zwischen denen finde ich schon sehr cool, sehr spannend. Das sind ja, also ob die jetzt aber eine Entscheidung treffen, die wir nicht mögen, oder ob es vielleicht irgendwie menschlich irgendwelche Idioten dabei gibt, mag alles sein. Beruflich wollen die in erster Linie erstmal ihr Ding machen. Gibt schon einen Grund, warum die Schiedsrichter geworden sind. Trotzdem, auch wo sind sie sehr gut in dem, was sie machen. Also, warum ihnen dann nicht auch noch die Möglichkeit geben, sich ein kleines bisschen zu erklären, als sie immer nur so offen auszusetzen. Es gibt einen Schiedsrichter mit Patrick Ittrich, der auch schon bei uns gewesen ist, mit dem haben wir mich auch schon natürlich früher schon drüber unterhalten. Und er meinte, was soll ich denn da bei Puls 180 noch quatschen? Da habe ich gar keinen Nerv drauf. Verstehe ich auch. Trotzdem, ich habe ihn jetzt wieder gefragt und er ist jetzt halt mittendrin und sagt natürlich, ja, gehen wir das jetzt an. Und der wird das auch gut machen, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, und das ist ja am Ende das, was bei der Geschichte auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen schon vorgeschoben wird, das wird mehr Transparenz schaffen und es wird vielleicht auch mehr Emotionalität für die Schiedsrichter schaffen, wenn sie dieses Vehikel gut nutzen. Oder?
So, oder war
Fragezeichen an dich, das war die Überleitung an dich.
Ach so, ich dachte, da kommt jetzt noch eine Alternative und dann kann ich mir einen von beiden aussuchen, was ich denke. Oder nehme ich den Ball auf. Oder das heizt das Ganze noch mehr an, ne? Und Leute im Stadion wollen das einfach gerade nicht wahrhaben und haben das komplett anders gesehen und einer holt mal kurz sein Handy raus und sieht da irgendwie eine auf Sky eine Zeitlupe, eine Wiederholung und sehen das ganz anders. Also, ich verstehe den Gedanke dahinter. Transparenz unterschreibe ich in der Regel, so. Und du hast es gerade beim Falle Patrick Ittrich schon mal angedeutet. Ich habe auch auf dem Sky Sport News vernommen, dass jetzt auch nicht jeder Schiedsrichter davon irgendwie ein Riesenfan ist oder so, ne? Und, ja, weiß ich nicht. Also, ja, wirklich, also macht mir jetzt keine Freudensprünge oder so, ne, aber ich meine, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich weiß nicht, ob da jeder Schiedsrichter irgendwie so in der Lage ist, weil Kommunikation ist immer einfach gesagt, ne? Aber das sind teilweise hochemotionale, hochsensible Situationen, in denen es da was zu kommunizieren gibt und jetzt nicht mehr an ein oder zwei Spieler im Zweifelsfall, so, sondern an 60, 70, 80.000. Da musst du schon aus meiner Sicht gucken, wie du Sachen formulierst und so, ne? Wenn da einer vielleicht kommunikativ mal nicht so stark ist aus den, weiß ich nicht, 20, 25 Profi-Schiedsrichtern, die du hast, oder vielleicht eine ganze Handvoll, dann können die auch mal ganz schnell ins Fadenkreuz der Fans gelangen. Ne? Also es gibt ja auch immer mal wieder Spieler, die, ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, Schiedsrichtern vorwerfen, dass sie arrogant sind und arrogant kommunizieren und die Nase oben haben und so. Ne? Wenn sich das irgendwie in so ein Stadion überträgt, dann ist dann vielleicht eher kontraproduktiv. Von daher, also ich glaube, da sehe ich dann jetzt so wie Patrick Ittrich so ein bisschen. Ne? Das machen wir jetzt mal und dann werden wir schon sehen, was das bringt. Aber ja, also den Grundgedanke von Transparenz, den kann ich unterstützen und befürworten. Ja. Ja. Also das Ding einfach ganz wegkloppen wäre noch besser. Ne?
Ich glaube, das Interessante ist ja dabei auch, dass die Kritiker, die es gibt, die gibt es ja sowieso. Und abgeschafft wird es, glaube ich, auch nicht. Also bleibt es ja erstmal in der Zwischenebene. Da geht es jetzt ja darum, Wege zu finden, wie man den Ganzen ein bisschen mehr Sichtbarkeit schafft oder ein bisschen mehr Griffigkeit und dann ist das halt nun mal der Weg, den du gehen musst und dann ist das Nächste, was du machst. Deswegen, ja. ich bin da gespannt und auch offen.
Ich finde den ja seit Jahren vergleichsweise einfach, den besser zu gestalten. Und das war auch, wenn ich erinnere mich ganz dunkel, dass das irgendwie 2, 3 Jahre, bevor das dann wirklich scharf geschaltet wurde, mal die Grundidee war. Ich fände immer noch geil, jeder Trainer plus der Schiedsrichter hat 2 oder 3 Mal pro Spiel die Möglichkeit zu sagen, so, das möchte ich jetzt aber, dass sich das nochmal auf Video angeguckt wird und da guckt sich dann auch keiner irgendwo in Köln im Keller an, sondern der Schiedsrichter im Stadion und dann guckt er sich die Szene nochmal an und dann kann er entweder revidieren oder sagen, nee, das ist so und dann kann er das auch gerne kommunizieren im Stadion vor alle Leute Aber ich glaube, das wäre aus meiner Sicht immer noch die beste Variante.
Mal gucken. Wir werden uns das beobachten. Und sicherlich auch nochmal hier wieder drüber sprechen. Denn das müssen wir auch mal sagen, und das ist vielleicht auch jetzt so noch wichtig, auch nochmal hier mit zu erwähnen, dass wir hier gerade heute sprechen, hat ja auch so ein kleines bisschen den Grund, nachdem wir im letzten Jahr ja relativ wenig gemacht haben, aufgrund von verschiedenen Konstellationen auf unserer aller Seite, dass wir so ein bisschen gesagt haben, wir wollen zumindest versuchen, einmal im Monat in dieser Konstellation zusammen sprechen. Ob die anderen mit dabei sind, ob Peter dabei ist, ob Pünkt mit dabei ist, das obliegt denen, wenn die es schaffen, aber dass wir beide zumindest hinkriegen. Und ich muss ehrlich sagen, hat ja auch so ein bisschen mir immer wieder gefehlt, auch in der Zeit, der Terminkalender ist halt nur an so, ne? Wir beide müssen das irgendwie hinkriegen, dass wir es trotzdem, wo wir uns auch immer auf der Welt befinden, schaffen, einmal kurz zu quatschen, damit mal klar wird, was hier wirklich wichtig auf dem Platz ist. Aber fehlt dir das eigentlich, dieses Quatschen über Fußball in diesem Format, oder geht das selbst bei dir so im Alltag auch gerade so ein bisschen unter?
Ja, ich sitze ja nicht nächtelang und denke, oh, die gute alte Zeit. Und ist tatsächlich auch hier und da mal ganz erfrischend, jetzt nicht jeden Montag, also wir haben ja schon einen richtigen Takt am Tag gelegt. Aber ja, also regelmäßiger als in der Hinrunde. Ich glaube, wir haben in der Hinrunde 3 Folgen gemacht. Das ist natürlich dann nicht besonders viel. Ich glaube, dass für die jetzigen Begleitumstände einmal im Monat ein ganz guter Tonus ist, den anzupeilen. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ganz guter Dinge. Unabhängig jetzt davon, dass wir beide viel reisen in verschiedene Länder, dass wir das irgendwie mit genug Vorlauf dann vielleicht. Ne? Nicht immer so, wie sieht denn nächste Woche aus? Ne? Wer kann? Sondern irgendwie jetzt im Laufe dieser Woche schon mal gucken, wann sieht denn im Februar ganz gut aus. Und dann bin ich ja gute Dinge, dass wir das hinkriegen. Und manchmal ist dann halt auch weniger mehr. Ne? So, heute machen wir hier kleine Runde, irgendwie mal eben noch schnell beim Essen und so.
Ja, Entschuldigung, ihr wisst das nicht, aber ich esse Pillow die ganze Zeit was vor, obwohl der ja eigentlich Hunger hat, aber mein Essen wird sonst kalt.
Nee, easy. Nein, so war das gar nicht gemeint. Aber wir hätten ja heute auch, ne, also ist ja so viel passiert seit der letzten Folge, wir hätten ja 12 Themen mit reinnehmen können. Von daher haben wir dann nach vorne raus auch nochmal ein größeres Bouquet an Topics, den wir uns bedienen können. Und,
aber weißt du auch, ganz ehrlich, guck mal, warum haben wir das angefangen? Weil wir beide die ganze Zeit auf WhatsApp uns ausgetauscht haben. Daraus ist dann das Format entstanden. Dann haben wir einmal im Monat eine Folge gemacht. Dann haben wir alle 2 Wochen eine Folge gemacht. Dann haben wir sogar jede Woche eine Folge gemacht. Dann haben wir noch andere Leute dazugeholt. Und das war am Ende ein ganz schönes, auch für uns klein, wo wir beide eigentlich herkommen, ganz schönes Schiff, das wir da gebastelt haben. Und vielleicht ist es ganz schön, den Tanker mal kurz in den Hafen zu legen und wieder einfach sich darauf zu konzentrieren. Wir beide treffen uns, denn ich musste ganz ehrlich sagen, für euch da draußen, ihr seid ja mit in die Reise gekommen und ich glaube, ihr hattet auch immer Freude daran. Ich vermisse das auch einfach, ab und zu mal mit dir immer ein bisschen in Ruhe über Fußball zu quatschen. Und ich merke selber, wie mein Kopf am Anfang auch noch so vollgeballert war vom Tag und jetzt nach einer Stunde ist auf jeden Fall besser. Spätestens dann ist es keine Therapiestunde mehr auf uns aufgrund der Scheiße unserer Vereine, sondern vielleicht auch einfach eine sowas wie gute alte Freunde treffen sich und unterhalten sich über dies und das und jenes.
Ist so. Und machen wir sich vor, sind eh nur noch 20 bis 25 Saisons bis zur Rente, ja, da haben wir genug Zeit, da können wir zweimal die Woche eine Folge machen. Ne?
Wenn wir Rentner sind, machen wir zweimal die Woche eine. Das finde ich sehr geil. Ja. Das ist jetzt schon ein Ziel. Ja. Und dann aber auch so Livestream aus L.A., ne?
Ja, und ganz wichtig, ne, das ist mir dann egal, ob du dann vor mir stehst und sagst, hier, ich habe mein Leben lang keinen Alkohol getrunken, also im Rentneralter ist Herrengedeck alle 30 bis 45 Minuten.
Ne? Damit fange ich
sicher.
Mit dir mit
der Ja.
Doch,
das ist alternativlos. Also wenn man in einem Alter 65 plus über Fußball redet, ob Aufnahme oder Nichtaufnahme, dann gehört ein großes und ein oder zwei kleine Zündkerzen dabei. Aber das, wie gesagt, das steht dann in 2025 Saisons vor der Tür. Ja, nicht da dein Cola Zero Quatsch da, das kannst du von mir aus zum Brunnerspiel.
Darauf jetzt mein Dosen Kaltgetränk, das ich nicht aufkriege.
Ja, sag mal, soll ich helfen kommen oder was?
Keine Ahnung, ich bin ja auch hier. Scheiße, ich muss Schluss machen hier, ich muss meine Dose aufkriegen. Pillow hat Hunger, das war wichtig auf dem Platz. Wir hören uns, versprochen, in einem Monat wieder. Vielleicht auch vorher mit den anderen, mal gucken, vielleicht machen wir irgendwas, aber irgendwie so. Wir beide in einem Monat.
Hey, wir sehen uns übrigens in Köln, ne? In Sonntag in einer Woche.
Ich habe grob das schon versprochen, kleinspurig. Digga, das ist ein ganz schöner Akt, Alter, ich bin in Berlin. Ich muss von Berlin nach Köln, um wieder nach Hamburg.
Ja.
Ja,
Ja,
ich
was soll ich
komme
jetzt
nicht raus.
sagen? Hast du dir eingebockt?
Ja, ich hab doch wahrscheinlich geschrieben, oder? Ja, ich komme da nicht raus, ich weiß.
Nee,
Oder
du hast
ist.
nicht wahrscheinlich geschrieben. Dann hat 4,6 Minuten gedauert, hast du schon geschrieben. Ja, ich nehme auf jeden Fall eine Karte und bring noch einen mit. Ja, so.
Ich hoffe, ich muss mal kurz sagen, dass ich das Wort voraussichtlich damit reingeschrieben habe.
Nee, das habe ich da nicht gelesen, wenn ich ehrlich sein
Ja.
soll.
So, mal gucken, habe ich das geschrieben? Das ist der letzte, den ich mit euch noch gemeinsam mache, und dann mache ich meine Pause auch. Ich finde es einfach nicht.
Ja, was brauchst du nicht?
Schade,
Da stand
schade
nichts von
übrigens mit
voraus.
Zverev, ne? Das muss ich mal sagen. Du hast mich da ein bisschen reingeschoben und ich finde es dann schon schade, dass es nicht geschafft hat.
Ja, der tut mir voll leid mittlerweile, ne? Der hat gestern so ein läppisches Selfie auf Instagram gepostet, wo er im Flugzeug vor Jannik Sinner sitzt und hat Dingens als Caption geschrieben, wenigstens bin ich jetzt vor ihm. Ja, also diesmal hat einfach nicht gereicht, ne? Und ja, dieses Damoklesschwert des Unvollendeten schwebt natürlich über ihm und irgendwann schaltet sich dann beim nächsten Grand Slam-Finale auch wahrscheinlich irgendwann mal der Kopf ein. Aber hey, machen wir uns nichts vor, gehört er in das Regal hier? Nadal, Federer, Djokovic, Alcaraz, Sinner? Nein. Aber der Junge ist verdammt nochmal gut genug, um in seinem Leben mal ein oder vielleicht auch mehrere Grand Slam-Turniere zu gewinnen. Und ja, beim allerersten Mal waren es die Nerven, die versagt haben, bei Matchball schon im Finale bei den US Open. Beim zweiten Mal war es irgendwie der Körper und die Luft nach hinten raus, nach 2-0 Führung gegen Alcaraz, bei dem die Suppe versalzen hat oder Strich durch die Rechnung gemacht hat, und jetzt am Sonntag war Jannik Sinner einfach besser. Er hat ja unglaubliche Tennis auch gespielt. Also Zverev hatte nicht seinen besten Tag und Sinner hat Tennis vom anderen Stern gespielt. Also der hat kein Breakball zugelassen, die
Kein
drei
Breakball
Sätze
zu. Das
in
war
dem
krass.
Finale.
Das war
Ja,
krass.
ne, also da muss man, da schwebt auch immer noch diese Dopingnummer so ein bisschen mit, aber wenn man die jetzt mal ausblenden möchte, dann ist Jannik Sinner einfach gerade der beste Tennisspieler auf der Welt, noch besser als Alcaraz. Und dann hat er sich den Titel auch verdient. Und für Zverev heißt es jetzt Arsch an der Wand, weitermachen. In der Form, in der er sich aktuell befindet oder jetzt irgendwie auch schon so seit letztem Jahr Spätsommer, wird das nicht lange dauern, bis er die nächste Chance auf einen Grand Slam-Titel in dem Finale kriegt. Und dann wird das auch irgendwann klappen. Ich drücke ihm die
Denn
Daumen. Ich warte jetzt auch schon 10 Jahre drauf.
es gilt
Denn
im,
ich.
ja, es gilt im Tennis, genau wie im Fußball gelten zwei Regeln. Das nächste Spiel ist das Wichtigste und wichtig ist auf dem Platz. In diesem Sinne.
Ist so.
Dose ist auf. Bis zum nächsten Mal.